Es ist die Gefahr, dass ich aus meiner Rolle rausfalle. Jeder ist ja in seinem sozialen Rollenverhalten und ich bin der Moderator, der die Fragen stellt und dann gibt es den Gast. Und wenn sich das aber verschiebt, wenn dann vielleicht noch Bekanntschaft, Freundschaft ins Spiel kommt, wird es schwierig. Aber wir probieren es trotzdem. Ich freue mich sehr.
Das kann auch sehr sympathisch sein.
Du hast jetzt gar nicht abgewartet, bis ich die Frage zu Ende gestellt habe, liebe Barbara.
Ich dachte, wir sind noch nicht live.
Doch, dabei. Wir sind schon dabei. Liebe Barbara Theriot, ich habe Schwierigkeiten, weil was bist du für mich? Du bist natürlich diese kanadische Soziologin, diese bekannte Autorin, du bist die Friseurin, du bist eine Bekannte. Im Deutschen sagt man ja, das ist eine Bekannte, eine gut Bekannte, eine Freundin. Mhm. Ich weiß nicht so genau, was du für mich bist. Fakt ist, dass ich oft an dich denke, und zwar, wenn ich zum Beispiel Interviews mache, wenn ich mit Leuten zu tun habe, du hast mir manchmal gesagt, pass mal auf, werte mal nicht so schnell, mach dich nicht so schnell lustig, erheb dich nicht so, also dann, aha, und das hat mir sehr geholfen.
Aber du bist kein Soziologe, das ist so, du hast eine andere Rolle, aber als Soziologen dann werte man nicht.
Ja, als Soziologin sollte man nicht werten, das ist ja wichtig, aber vielleicht auch kann das im Journalismus helfen, nicht gleich zu werten. Also mir hat es zumindest geholfen, deine Ratschläge oder dass du mir mal den Spiegel vorgehalten hast in bestimmten Situationen. Es hat mir geholfen, bessere Interviews zu machen oder zumindest auf Leute zuzugehen. Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters, weil ich merke, dass ich irgendwie milder im Urteil geworden bin und mich eher einlasse auf Leute, die vielleicht nicht aus meinem Milieu kommen. Ist es eine Altersfrage oder bist du schuld?
Wenn ich schuld bin, bin ich stolz.
Ja.
Ja. Also zuhören ist schon wichtig. Das tut man vielleicht allgemein nicht immer. Man will immer senden und dann nicht immer. Aber das ist unsere Rolle. Auch du als Moderator, Radiomensch und ich, dann wir sind da, um zuzuhören. Aber du bist auch noch lustig.
Ja.
Also dein Werturteil dazu geführt, dass deine Interviews manchmal wahnsinnig lustig waren.
Ja, das passiert tatsächlich, aber sich darauf einzulassen auf Leute ist ja eine Grundlage, teilnehmendes Beobachten. Die einen sagen, Soziologen gehören in die Straßenbahn, die anderen sagen, Soziologen gehören zum Friseur, in den Friseursalon. Und das ist ja deine neue Geschichte, dein vorletztes oder eigentlich letztes aktuelles Buch. Da geht es um deine Friseurinnenkarriere. Wir haben ja angefangen, wir haben eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, ja. Das war 2000 Büpse, also es war am Anfang der Pandemie.
20,
ja. Und da hast du deine Gehversuche, ich habe mich da als Opfer zur Verfügung gestellt, ja. Wir waren auf einer Bühne.
Ich war noch in der Ausbildung.
Ja. Und jetzt hast du in einigen Salons gearbeitet, in Montreal, in Halle, in Erfurt, wo noch?
Ich war Stadtschreiberin in Halle, ja. Und dann eine besondere Stadtschreiberin in dem Sinn, dass ich auch Haare geschnitten habe und aus der Perspektive einer Friseurin, die in verschiedenen, in zwei Friseursalons für Damen und in zwei Barbershops habe ich gearbeitet und bei der Stadtmission.
Du hast in der Stadtmission Leuten kostenlos die Haare geschnitten. Der Friseursalon ist ja also auch so ein geschützter Ort, ich würde sagen so ein Schutzraum. Ja. Die Leute sind auf der einen Seite ausgeliefert, weil da ist ja jemand mit einem scharfen Werkzeug, hat irgendwie oft so eine Art Macht, aber andererseits zumindest bei mir ist es so, ich fühle mich irgendwie sicher. Ja. Es ist auch sehr intim, eigentlich der ideale Ort für soziologische Untersuchungen, oder?
Ja, also für mich, das war wunderbar, weil es sind auch... Man muss auch in mehreren Salons, das habe ich rausgefunden, arbeiten, um eine Stadt kennenzulernen, weil die haben alle ihr Publikum. Ja, die Kundschaft von einem Salon ähnelt sich. Da sind so oft, man spricht die gleiche Sprache, man sieht, die Ästhetik ist auch ähnlich, die Themen sind schon festgefahren, je nach Salons. Und dann lernst du so kleine Insel, Kosmos kennenlernen. Und wenn du in verschiedene Salons, in verschiedenes Viertel, dann lernst du schon die Stadt kennenlernen, wie du sonst das nicht tun würdest.
Wie war das, als du da als Fremdkörper, nicht aus dem Milieu, sondern noch aus einem anderen Land, wurdest du da angenommen?
Erstaunlicherweise ja. Auch in den Barbiershops habe ich bei Syrern gearbeitet. Die haben mich aufgenommen, weil ich die einzige Frau. Und es ging, weil ich so eine Laienfriseurin war, glaube ich, ganz gut. Ich war 50, ich war nicht mehr ganz, ganz jung, zu alt, um anzufangen, aber das hat dazu geführt, dass sie mir immer was beibringen können. Und dann, die waren so in einer Position, so ein bisschen überlegen als ich, können sie mir was beibringen, und das war so für die Feldforschung ganz angenehm.
Was ist Feldforschung?
Feldforschung ist die Zeit, die man als Beobachterin in einem Ort verbringt. Und dann ist es für viele Soziologen ist das ganz wichtig. Es ist so unsere Material, unsere Daten, wenn man so will, ist dann die Beobachtungen.
Das ist die Feldforschung. Der Max Weber hat ja auch gesagt, man soll eben nicht werten, eben sich darauf einlassen. Wie hast du das gelernt, nicht gleich zu werten? Weil wir haben ja immer den Reflex, den Instinkt, das irgendwie einzuordnen, auch vielleicht als Schutzding. Der gehört zu mir, der gehört nicht zu mir, das sind die. Instinktiv mache ich das. Wie hast du es geschafft, eben wertfrei in so Situationen reinzugehen?
Also wertfrei ist man nie, aber man versucht möglichst viel das zu praktizieren. Und dann natürlich in meinem Kopf habe ich ganz viele Urteile, aber ich versuche sie zu heben. Und das lernt man im Studium, das lernt man, indem man in der Praxis, indem man diese Feldforschung macht. So kommt man an Ergebnisse, so kommt man an Menschen. Ja, das ist so wie das Grundzeug der Soziologie.
Ah ja, du kommst, also ja, was bist du? Du bist eine franko-kanadische Soziologie-Professorin. Das ist das eine, was man jetzt bei Wikipedia reinschreiben könnte. Du bist ja aber noch viel mehr. Du bist Mutter, du bist Frau, du bist hast eine irgendwie ostdeutschen, was ist das? Wurzeln könnte man fast sagen, weil du warst ja die erste Studentin der wiedergegründeten Universität. Du hast eine Beziehung zu Ostdeutschland. Kann man das so sagen? Ist das ein Teil von dir oder kannst du das so abstreifen?
Ja, das ist ein Teil von mir. Ich fühle mich in Erfurt sehr zu Hause. Jedes Mal freue ich mich, hier zu sein. Und das ist meine Arbeit, aber es ist auch mein Leben, wo ich mehrere Monate im Jahr verbringe. Das so insofern, das gehört auch zu mir.
Kommen wir mal zu der Sache, die man sich vorstellen kann oder nicht vorstellen kann. Ich konnte mir, also mein Abstraktionsvermögen war nicht so weit, dass ich mir vorstellen konnte, dass dieses Land hier zusammenbricht, diese DDR. Also ich dachte, ich werde ganz alt und irgendwann mal, wenn ich Rentner bin, darf ich dann nach Westdeutschland reisen. Also, dass sich was ändert in der DDR, konnte ich mir vorstellen, aber diesen Zusammenbruch nicht. Ja. Ich konnte mir diese Form der Finanzkrise nicht vorstellen, diese Pandemie. Also wir haben damit angefangen, war, dass das so krass ist, war niemals auf meinem Schirm und in meiner Vorstellungskraft. Und was jetzt passiert, dass so dieses transatlantische Bündnis zerbricht, dass dieses Amerika, wo man denkt, ah, das ist popkulturell, das ist Land der Freiheit, die haben uns vom Hitlerfaschismus befreit, das ist irgendwie da. Und jetzt gibt es Tendenzen, dass das ein faschistisches System wird. Das hat mich oder haut mich immer noch um. Ich bin immer noch verwirrt und ratlos. Wie geht's dir, die du ja näher dran bist und ja vielleicht auch bald der wievielte Bundesstaat von Amerika sein?
51.
Wie geht's dir damit?
Du bist eher kulturpessimistisch, ja? Also ich weiß, es ist jetzt ich mache mir natürlich Sorgen, auch um mich, auch hier in Thüringen. Das ist auch nicht alles so einfach. Deshalb erlebe ich auch täglich. Aber es muss nicht so ganz schlimm werden. Da gibt es Hoffnung. Und gerade in Kanada. Also das gibt, Kanada ist auch ein geteiltes Land zum Teil. Auch
durch
diese, die Ossis und die Wessis, die Anglos und die Frankos.
Ach, das ist auch so eine...
Ja, und das ist auch aktuell, aber andererseits, was in den USA passiert, bringt vielleicht auch die Kanadier enger zusammen.
Aha.
Also das ist, gibt so widersprüchliche Tendenz und das muss nicht unbedingt. Und jetzt hat der kanadische Premierminister so Stellung genommen zu den USA, man wird sehen, was passiert. Aber schon so ein großer Schritt in Richtung nicht mitmachen wollen.
Ja, nochmal zu den Frankos und den Anglos. Die Frankos sind die, über die man sich so ein bisschen lustig macht, wie die Ostdeutschen oder wie? Ja, wirklich?
Ja.
Aha. Ach, verstehe. Ihr seid die Ostdeutschen von Kanada?
Ja.
Ah, wie fühlt sich das an?
Normal.
Du kennst nicht anders.
Ja, das ist so. Da fühlt man sich, auch wenn Kollegen aus dem englischen Teil Kanadas, das Land ist englisch geprägter und die kommen nach Quebec, die Provinz, wo ich lebe, wo man Französisch spricht, mehrheitlich, nicht nur, aber mehrheitlich. Und die sagen, oh, das ist so wie ins Ausland gehen. Ich frage mich immer, ob ich das Geld wechseln muss.
Ja. Aber was ist mit dem Dialekt? Sagt ja viel über uns. Wenn viele haben sich den ostdeutschen Dialekt wegtrainiert, damit sie nicht ostdeutsch klingen und auf keinen Fall, also zumindest in den 90ern war das so und ich habe das bei vielen, vor allem jungen Frauen, die in den Westen gegangen sind, das Erste, was sie gemacht haben, sich den Dialekt wegtrainiert. Ja. Wenn du Englisch sprichst, hast du dann einen französischen Akzent? Hört man das?
Ja, das ist nicht meine Muttersprache. Ich spreche Englisch, wie ich Deutsch spreche, mit Akzente.
Oh, ach so, und dann wirst du sofort...
Aber Französisch auch mit Akzent, weil ich auch einen Dialekt habe. Da habe ich mir auch zum Teil trainiert, aber Ja, ah, man spricht dort anders als in Frankreich. In Frankreich ist auch so ein großes Land, man spricht auch anders in Paris und in Marseille.
Aha, also das heißt, du wirst dann sofort erkannt und die Zuschreibung, aha, das ist eine Frank.
Ja, klar, ja.
Und das ist dann eher negativ konnotiert oder wie wirst du da gesehen von den anderen?
Ehrlich gesagt hat man, man lebt dann relativ getrennter.
Hm. Du sagst, dass euch das näher zusammenschweißt, dieses Land. Und Angst ist für dich kein Thema, das ist interessant, das ist ja eine Strategie. Du bist ja, du lachst und sagst, aber was soll's? Es wird schon nicht so schlimm kommen.
Nein, es ist schon schlimm. Aber als wir das letzte Mal, Carsten, gesprochen haben, vor mehreren Jahren, warst du auch schon sehr pessimistisch drauf. Hm. Und es ist nicht unbedingt besser geworden, aber es ist alles nicht schlechter. Und was du von dem Interview mir erzählt hast aus deinem Privatleben, das sind auch schöne Sachen passiert.
Ja, das stimmt. Es sind viele Sachen passiert. Also was weiß ich, ich bin Großvater geworden. Mhm. Bei dir hat sich auch einiges getan. Du hast irgendwie einen Bezug zu Suhl oder was musst du mir noch erzählen, wo du bist. Klar, in 6 Jahren ist sehr viel passiert. Wir haben uns auch verändert. Deswegen müssen wir uns ja mal auf den Stand bringen. Aber die Welt hat sich natürlich auch wahnsinnig verändert. Ja. Wir waren am Anfang der Pandemie. Jetzt ist KI gekommen, hat ja die Lehre. Bildung, alles wird alles verändern. Also ich sage ja, das ist eine Singularität in der Menschheitsgeschichte, weil ich bin immer so fürs Drama, weißt du, wie so eine Drama-Queen. Das ist eine Singularität der Menschheitsgeschichte, dann sehe ich dein Lachen und denke, ich weiß genau, was du denkst. Und sage, so schlimm ist es nicht, oder?
Aber ja, nee, das ist, ich will das nicht unterspielen, das ist wirklich riesig. Auch die Pandemie war riesig, aber jetzt führt man alles zurück zur Pandemie. Man sagt immer, seit der Pandemie, das ist ganz hilfreich. Und das wird nie hintergefragt. Das ist einfach so eine Zäsur, die zwar wichtig ist, das stelle ich nicht in Frage, aber da wird so, das ist ein bisschen zu einfach.
Ja, wird zu viel reininterpretiert, weil es hat so viele Ebenen.
Ja, aber das ist, weil das gar nicht hinterfragt wird. Es klingt so plausibel und wir sagen alle, seit der Pandemie. Aber da sind Tendenzen, die zum Teil auch schon früher da waren.
Okay, du hast das, wie war das Echo auf deinem Buch mit dem Friseursalon?
Ja.
Lief das gut? Kam das gut an?
Ja, das war ein gutes Thema. Hm. Das war ein gutes Thema, weil alle zum Friseur gehen, das ist ein Alltagsthema, alle haben einen Bezug, alle können darüber reden, auch die nicht hingehen, auch die Leute mit Glatzen oder die Leute, die nicht gern angefasst werden wollen, die sagen, oh, und dann die erzählen eine Geschichte, wie sie nicht gern zum Friseur gehen, nicht gern reden über Wetter und Urlaub. Also das bringt Leute ins Gespräch.
Ja. Apropos Glatze, ich war letztens bei meiner Friseurin und da war ein Typ mit Glatze. Der hatte nur so hinten so einen kleinen Ring und so ein bisschen im Nacken. Es hätte ja ohne Probleme, der hätte sich für 40 Euro so einen Rasierer holen können und das einfach vom Spiegel selbst machen. Ja. Er ging aber zum Friseur und sie hat ihm ganz schön die Nacken, hat das so gemacht und weil das wahrscheinlich für ihn ein sozialer Akt war, dahin zu kommen, zu reden.
Ja, und angefasst zu werden.
Ja.
Das ist schön. Also ich liebe, also es gibt Menschen, die das nicht gern haben, aber für die meisten ist es doch ein schönes Erlebnis. Auch vor allem denkst du dann, die Haare waschen zu bekommen, das ist doch schön.
Das,
oder massieren.
Ne? Ja, aber Haare waschen mag ich nicht. Also ich finde es auch angenehm, also kommt drauf an. Und dann gibt es ja auch die Erlebnisse. Darf ich noch ein Erlebnis erzählen vom AfD-Afghanen? Also ich habe keinen Termin bei meiner Friseurin bekommen, aber es musste schnell gehen. Ich wollte eigentlich auch noch zum Friseur gehen, bevor wir uns sehen, weil ich mich ein bisschen schäme. Die Nackenwolle. Ach Mist, du hast so ein gutes Auge.
Aber du siehst trotzdem gut aus.
Dankeschön. Aber im Nacken kommt dann, wie nennt man das, diese Nackenwolle? Also diese. Ja. Und das ist natürlich, ich habe es nicht geschafft, habe keinen Termin mehr bekommen. Das war schon mal so und dann bin ich zu einem Barbershop um die Ecke rein, back und hat mich einen, wie sich dann rausstellt, ein Afghane, und der erzählte mir dann, das alles teurer geworden ist in Deutschland und blablabla, aber wenn er wählen dürfte, würde er AfD wählen. Ich sage, dann wird alles preiswerter. Und ich sage, Und er hat mir dann einen Vortrag darüber gehalten, wie gut die AfD ist. Mhm. Und das sind nicht alles Nazis und so. Mhm. Und da habe ich dann so, sprachen aus ihm andere. Und das hätte ich natürlich nicht erlebt, wenn ich nur bei meiner Friseurin geblieben wäre. Ja. Und das ist eben der AfD-Afghane, es war eine unangenehme Situation, weil ich wollte erstens ihn nicht agitieren, ihm nicht widersprechen. Ich habe dann gedacht, okay, mach's wie Barbara, zuhören. Ja. Und das hat dann auch geklappt.
Ja.
Ja, also.
Mhm.
Was hast du
Würdest für, du noch mal hingehen?
Ja, ob er dann noch da ist, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt heute Nachmittag einen Termin bei meiner Friseurin, die mir auch...
Schönen Gruß
an. Dankeschön. Die mir ältere Leute auch vermittelt hat, die zu Hause sind, die ich interviewt habe. Also die hat...
Ja, die sitzt an der richtigen Stelle.
Ja, toll. Ja. Was hast du erlebt, Überraschendes, wo du sagst, das hättest du nicht gedacht oder hättest du nicht erlebt, wenn du nicht im Friseursalon gearbeitet hättest?
Also es war ganz anders, als ich erwartet hatte und was alle Menschen mir gesagt haben. Dort wirst du ganz tiefe Gespräche führen und dann Interviews. Das wird, die Leute werden sich dann anvertrauen. Es ist gar nicht so gewesen im Salon und dann nicht nur mit mir, also überhaupt. Das ist ein Ort der Geselligkeit. Geselligkeit ist oberflächlich. Und ja. Ich sage das positiv, ich sage das nicht negativ. Aber man führt, also es gibt manchmal tiefe Gespräche, wo man sich dann anvertraut, aber es ist sehr, sehr selten. Meistens geht es um Urlaub, Wochenende, Enkelkinder und das ist auch gut so, weil das tut gut und dann das ist so Smalltalk-mäßig hervorragend und die Geselligkeit braucht das, braucht diese nicht persönliche, nicht politische Themen, nicht konfrontative, aber so war das nicht, dass ich tiefer, und ich hatte vor, Interviews zu machen, aber das war so naiv, weil wenn man Haare schneidet, kann man sich keine Notizen machen. Ja. Ich musste mich auch unheimlich konzentrieren, um meine Arbeit zu machen. Und dann habe ich mehr beobachtet am Rand. Also ich habe Haare geschnitten, geredet, aber ich bin auch so, ich habe im Salon geblieben, rumgehängt und dann mit Leuten gesprochen, die ich nicht bedient habe. Und das war so super interessant.
Ja. Und jetzt hast du das Kapitel abgeschlossen? Oder bist du noch ab und zu aktiv als Friseurin?
Ja, so privat. Es gibt viel wollen Jahre umsonst geschnitten bekommen.
Ja, du bist doch gerade in der Stadt, kannst du mich da die Haare schneiden. Ja.
Ja,
das ist dann das Geld sparen, das ist das eine, aber es ist natürlich auch dann den Kontakt mit dir zu haben. Du bist jetzt in Suhl aktiv und was machst du jetzt in Deutschland im Moment?
2024, da gab es die Landtagswahlen, weißt du noch? Und das war eine lebendige Zeit. Und mit Kollegen aus Leipzig haben wir ein Forschungsprojekt und daraus ist ein Buch entstanden. Und der Manja Prekels, Tina Pruschmann und ich, wir waren sogenannte Überlandschreiberinnen. Wir waren für ein Land verantwortlich. Ich war für Thüringen. Ich war im Südthüringen, einer Stadt. Und es ging darum, dass man Stimmungsbericht schreibt im Vorfeld der Landtagswahl. Ja, und da war ich bei, ich wollte als Friseurin arbeiten, das hat nicht funktioniert, dann bin ich Lokalreporterin geworden.
Und bei der Zeitung, oder?
Ja. Und das war sehr interessant, dann das Jahr darauf habe ich gesagt, ich gehe nochmal hin, die haben mich noch genommen, habe ich mich sehr gefreut und dann jetzt bin ich wieder da.
Reden wir von der roten Stadt von Suhl?
Ja.
Von der Waffenstadt, von der Motorradstadt, von der Simsonstadt, eigentlich ist diese Stadt hochinteressant, was die Geschichte betrifft, oder? Aber viele gehen da weg, also junge Leute, aber.
Ja, es ist eine Stadt mit ganz viel alten Menschen, eine Stadt mit Kontrasten, eine Stadt, die nicht gern hat, wenn man sagt, das verstehe ich, dass viele Schließungen gibt, andererseits ist es auch eine Stadt, wo die Einkaufsstraße sehr lebendig ist. Meine Kollegin Manja, die in Brandenburg war, hat immer berichtet von leeren Straßen Brandenburg. Und da, wo ich war, das war zwischen 10 und 12 und 14 und 16, da sind total viele Leute dann in der Einkaufsstraße. Und dann, es gibt schon eine Lebendigkeit, aber die Stadt ist natürlich geprägt von einem Gefühl des Niedergangs.
Naja, das Überlandschreiber heißt, dass du über das Land schreibst? Oder
das ist wie so Stadtschreiberin, Übergang. Aber für ein Land.
Du hast über Thüringen geschrieben, nicht nur über den ländlichen Teil, sondern allgemein über Thüringen, obwohl Thüringen ja ländlich ist.
Ja, aber als Soziologin, ich arbeite lieber in einem Ort und ich bleibe länger, arbeite mit den gleichen Menschen, rede mit den gleichen Menschen immer wieder, das finde ich wichtig und dann war ich nicht immer ständig unterwegs, und habe ich auch so aus Suhl, aus Erfurt ganz anders wahrgenommen. Letztes Jahr im Sommer, ich kam nach Erfurt, ich habe gedacht, hey, ich bin wie in Rio de Janeiro. Das ist so, das war unglaublich, das war noch lebendiger und das hat mich total erfreut. So Erfurt ist richtig eine Großstadt geworden, so in meiner Wahrnehmung aus Suhl. Weißt du, was ich meine? Da gibt es so mehr Leben auf der Straße, da sind auch Leute, als ich dann hier studiert habe, wir waren drei Ausländer, jetzt ist es anders und gibt es mehr Kontraste auch im, im Alltag. Hä?
Stimmt, Erfurt hat sich verändert, das Stadtbild, das nimmst du auch wahr. Du bist schon seit Jahrzehnten, man könnte eigentlich sagen, du kennst ja Erfurt schon seit Jahrzehnten.
98.
Also das, ja, ist, das ist schon eine... Ist
wann
schon
bist du gekommen nach Erfurt?
Ich bin 98 gekommen. Okay. Nee, Quatsch. 88, ja, 88, 89. Ja, ja, und dann, du kamst auch kurz nach der Wende, du warst dann die...
Ja,
98. Ja. 98, ja, ist ja noch ein bisschen... Ja. Also das ist schon eine Beziehung.
Ja, ja.
Zu Menschen.
Ja, ich habe auch noch Freunde, sehr gute Freunde hier.
Mhm. Mhm. Bist du jetzt, was bist du jetzt? Ne? Bist du eine Pendlerin? Du hast irgendwie reduziert an der Uni in Montreal, sagt man Montreal.
Montreal.
Dich treibt es auch immer wieder nach Deutschland. Was ist das? Kannst du dir das erklären?
Das ist auch, weil ich nicht so gern, aber ich könnte nicht genau erklären, ich habe keine Analyse gemacht, wieso ich weg von zu Hause sein möchte, aber es spielt auch eine Rolle.
Ja, also da spielt natürlich auch, muss man auch sagen, auch private Sachen eine Rolle, dass du hier eine Bindung hier hast und so. Wir erleben im Moment eine Spaltung der Gesellschaft, Angst spielt eine große Rolle, es sind Umbruchssituationen, die, also von KI bis Krieg, also Krieg, Verzweiflung, es ist, gewohnte Systeme brechen zusammen und wir brauchen ja, also das kann man ja so küchenpsychologisch sagen, irgendwie unsere Gewissheiten, an denen wir uns festhalten und fühlen uns dann wohl im Friseursalon, das Zuhause, irgendwie das Wohlige, wo die Welt vermeintlich in Ordnung ist. Mhm. In diesen Zeiten, wo auch die Kommunikationskultur schwierig geworden ist, man überlegt dann schon, fange ich eine politische Diskussion an? Es hat sich schon einiges verändert, war vorher auch schon so. Mhm. Was machen wir da jetzt? Gibt es Strategien?
Wichtig sind Orte, wo man sich austauschen kann.
Mhm.
Das ist auch so ein Problem, so in Städten, in manche, nicht in den größeren Städten von Thüringen, aber woanders, wo es nicht mehr dieser Ort. Ich wohne jetzt gerade in Suhl Nord.
Wo?
Suhl Nord, das ist so.
Ach, du wohnst da richtig?
Ja, ja.
Ach so, ich dachte, dass du nur ab und zu mal hingehst und da schreibst, du hast richtig einen Teil Wohnsitz.
Es ist Lokalredaktion, also man muss schon über passiert, was in der Stadt ist. Und ich wohne in Suhl Nord und das ist ein zurückgebautes Viertel Suhls.
Ist das so ein Plattenbaugebiet?
Plattenbautengebiet. Da ist nicht mehr groß, da kein Café, kein Supermarkt, kann man sich kein Bier holen und man trifft die Leute vielleicht im Flur und es gibt Leute, die ein bisschen organisiert sind. Aber es ist ein schöner Ort, das ist Mitte im Wald und aber das fehlt und dann muss man in die Stadt gehen, da sind solche Orte. Aber Orte sind wichtig, wo man sich aus. Ich habe gestern eine Studie aus Frankreich gelesen, dass in den 20 letzten Jahren, da sind ganz viele Tabak, also die Bistros, vor allem da im ländlichen Raum, wurden geschlossen. Und was das einen Einfluss hat auf Menschen und dann die Wahl für das Rassemblement National für die Rechten antreibt, dass man nicht mehr in Kontakt kommt. Und das ist so elementären Sachen. Deshalb ist der Friseursalon auch so wichtig, auch wenn man über nichts redet, dass man so miteinander kommt und dann man nicht allein ist. Und das finde ich absolut ganz wichtig. Und dann die Orte sind, muss man erhalten.
Ja, irgendwie. Und vielleicht auch Orte, die nicht durchkommerzialisiert sind, so Allmende. Ich habe gestern mit einem Interview, da ging es auch um Allmende, ums Allgemeinwissen, aber auch um die Orte, die eben nicht durchkommerzialisiert sind, die man einfach so bespielen kann, wo ich einfach hingehen kann und mich aufhalten und nichts kaufen muss und wo ich einfach nur sein kann.
So wie eine Bibliothek? Oder?
Ja, auch öffentliche Orte, ne, wo ich nicht unbedingt ich mich mit einem Bier mal hinsetzen kann oder mit einer Mate und da nicht verscheucht werde und sagen, da kann ich jetzt einfach sein.
Also was mir auffällt im Moment und auch in Brandenburg, wo ich manchmal bin, da gibt es dann kein Cafés mehr in kleinere Städten, aber in Supermärkten gibt es Cafés. So bei Rewe zum Beispiel.
Ah.
Und da hängen die Leute rum. Also ganz lange um einen Kaffee und da sind wichtige Orte der Geselligkeit. Da gehe ich auch selber oft dahin und dann versucht dann, hör zu oder rede mit Menschen und beobachte einfach. Und das sind so wichtige Orte, das sind andere. Oder auch so, hier, wie heißt der Einkaufszentrum hier im Norden? Thüringer Park?
Thüringer Park, TEC, bitte.
Da sind auch viele Leute, die da rumsitzen, im Café oder im Eingang. Das sind auch wichtige Orte der Geselligkeit.
Das stimmt.
Die sind kommerziell, aber die da sind, wenn kein Café, kein Poster mehr gibt, keinen Friseur, dann wo geht man hin? Man geht zu diesen Einkaufszentren und man muss sowieso einkaufen gehen.
Ja, ich habe das, da habe ich, du hast recht, ich habe ein Erlebnis gehabt, da habe ich mit einem Kollegen ein Interview vorbereitet in so einem Stadtteilzentrum, da haben wir vorher ein paar Kekse gegessen und dann habe ich auch irgendwann mal angesprochen und der fing auch gleich zu reden an. Mhm. Das ist ja auch ein Phänomen, dass sobald du eine Frage stellst und dann wildfremde Leute erzählen dir dann Sachen, Geschichten, das ist schön. Ja, habe ich auch schön. Ein bisschen von dir gelernt. Dein aktuelles Buch, darfst du da schon drüber reden?
Ja, es geht um schlechte Laune.
Hä? Was? Schlechte Laune? Ja. Ach, ist interessant. Was ist eigentlich schlechte Laune? Ja. Aha. Wie bist du darauf gekommen?
Also es geht um schlechte Laune und es geht um negative Stimmungen. Also persönlich die Laune und die Stimmung als was Kollektives. Ich war, habe ich erzählt, so 24 von der Landtagswahl in 2 Monaten in Suhl. Und das war nach meiner Zeit als Friseurin, wo das Buch über, das heißt, die Abenteuer einer linksendigen Friseurin, das ist ein Loblied auf die Geselligkeit, das ist alles so. Ich habe immer erzählt, dass ich die schönste Zeit in meinem Leben gewinnt, das war wirklich schön. Und dann kam ich da und die Stimmung war anders.
In Suhl.
In Suhl und dann 2 Monate, und das hatte auch was mit der Wahl zu tun, weil das Jahr danach, das war schon anders, das war besser, aber dann war ganz extrem im Sommer 24 und danach musste ich zurück nach Montreal unterrichten und ich hatte die schlechte Laune exportiert.
Nein,
ja.
Du warst ein Nölarsch.
Ja, also es gab Leute, die mich nicht bedienen wollten, die haben, das kann man nicht unfreundlich sein in Quebec und die haben mich das gespiegelt und da habe ich gemerkt, oh, das ist mein Thema. Ich habe so die schlechte Laune. Und schlechte Laune ist so ein großes Thema. Das hat was mit Politik, aber auch so mit, was Politik mit uns macht und unser Alltag. Und das ist auch ansteckend.
Aha.
Also das ist der Ausgangspunkt des nächsten Buches. Und ich war auch super schlecht gelaunt. Jetzt geht es mir besser, aber ich war schlecht gelaunt.
Aber das ist auch interessant. So eine, ja, ich kenne es, also der Nölarsch immer über alles. Man kann das ja, diese Haltung konditionieren, dass ich in allem irgendwas Schlechtes sehe. Die haben ja, der wollte mir das, da haben sie das wieder gemacht. Ja. Oh nee. Was ja auch schön ist, weil ich dann das abgeben kann, die Schuld an die andere projizieren. Ja, die haben mir so ein bisschen Opferrolle, interessant. Es kann auch ein wohliges Gefühl sein, so ein bisschen Nölarsch zu sein.
Also es gibt so, Meckern hat was auch Geselliges an sich, weil man kann, so kann man jetzt Gespräch oft, so. Weißt du, man steht an der Bushaltestelle und dann da es schneit oder es regnet und fängt an zu meckern.
Mistwetter.
Und der Bus ist zu spät, und aber in Suhl ist der Bus nicht zu spät. Also die fahren eine Minute zu früh. Da fängt man an zu meckern und steigt man ins Gespräch.
Aha, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das Nölen, das Meckern und sich Aufregen, über was verbindet ein Jahr? Weil man das,
also im ersten Moment, aber ersten dann, Moment. Ich würde nicht behaupten, dass es was Positives ist, weil das zieht nach hinten, nach unten und das ist auch schwer. Aber zusammen kann man gut meckern.
Also schön. Dann schreibst du ein Buch über schlechte Laune, übers Nölen, übers Meckern, übers,
über Alltagssituationen, aber auch über einzelne Menschen. Über Menschen, die sagen, ich will nicht meckern. Also es gibt so Menschen, die sagen bewusst, ja, ist alles schlecht, das wurde zugemacht, aber ich meckere nicht.
Ich will nicht meckern, also
Es ist, wann, sonst muss man das nicht sagen, das ist, dass man nicht meckert, ist schon klar. Aber ein Mensch, also ich habe einen Zeitungsausträger geschrieben, der mit dem Niedergang seines Wohnortes, seines Viertels konfrontiert war, und er hat immer gesagt, aber ich meckere nicht.
Aber ja, ich will ja nicht.
Das fand ich interessanter.
Ja, ich meckere nicht, ich will ja nicht meckern, aber da kommt das Aber, das kommt so ein bisschen.
Da gab es kein Aber.
Kein Aber?
Kein Aber.
Ich meckere nicht.
Nee, und das fand ich interessant, weil er wusste sich distanzieren von den anderen und optisch, der sah aus wie alle anderen, die meckern, aber der wollte mir sagen, ich mache das nicht ganz, er hat das unterstrichen. Und das hat möglicherweise einen Effekt auch auf seine Laune, auf meine Laune. Also der hat versucht, die Sache zu drehen, dass es nicht schlimmer wird.
Aber ich stelle mir jetzt vor, ich müsste ein Buch über schlechte Laune schreiben. Wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Das ist ja ein ganzes Buch. Kann man da, ist das nicht kurz abgehandelt, sagen, also wo, und vor allen Dingen, wo?
Ja, es geht nicht nur um schlechte Laune, aber das spielt eine Rolle. Denk nur, in Orte, wo man mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommt, auch so Körpernähe hat, Geruche, lauter sprechen wie in der volle Bahn, im Bus. Da sind so, man ist gereizt da. Also im Alltag ist man oft ganz gereizt und da sind, das spielt auch so dieser Moment, oder wenn die Bahn sagt, da gab es so Werbung mal, in der Bahn sind die Menschen, also ICE sind oft schlecht gelaunt, die haben auch Gründe dafür. Und dann, das wird uns gesagt, so, es gibt so Plakate in der Bahn wie Zurücklächeln lohnt sich sinngemäß oder weißt du das? Man wird aufgefordert, so freundlich zu sein. Und,
Ein Buch über schlechte Laune, jetzt verstehe ich auch, warum du in Suhl bist. Das hat das abgefärbt auf dich und du kamst nach Montreal und hattest schlechte Laune. Okay, schön. Naja, also das Buch wird irgendwann fertig sein? Gibt es da schon einen Zeitpunkt?
Das erscheint in einem Jahr, Februar 27.
Du hast richtig Druck.
Ja, ich habe bis Juni, um das zu Ende zu schreiben.
Ja, und das schreibst du in Suhl oder wo schreibst du es zu Hause?
Das ist so, ich finde das interessant, dass ich dann schreibe Geschichte für die Zeitung und schreibe auch Texte für mein Buch parallel. Und das sind nicht die gleichen Texten, aber die sind verbunden, weil manchmal, also Lokalreporterin war für mich der Zugang zum Ort, zu Menschen, zu Geschichten. Und dann ich schreibe über die Kulissen oft von diesen Texten.
Hat das was mit diesem stahlharten Gehäuse von Max Weber zu tun? Da habe ich mal gelesen, stahlhartes Gehäuse. Hat das was mit der schlechten Laune und diesem...
So habe ich das nie gesehen. Das ist so, dass man nicht so rausgehen kann.
Ja.
Es gibt auf jeden Fall eine Spirale der schlechter Laune oder schlimme Stimmung.
Ja, wie funktioniert die?
Man steigert sich da rein und es ist schwer, da auszusteigen.
Ist das eine Mentalitätssache, eine Charaktersache, weil ich nun mal so bin, oder kann ich mich ändern, wenn ich es mir bewusst mache? Ist jetzt vielleicht eher eine psychologische Frage, aber...
Es hat was mit der Umwelt. Wenn alle schlecht gelaunt sind, ist es schwer, da durchzuhalten, ne? Als optimistischer Mensch.
Ja, und dann muss man raus aus der Situation.
Also das hat zum Beispiel, das war meine Erkenntnis, aber ich habe das nicht mitgegeben, selber nicht, es war mir nicht bewusst, aber ich war auch durch die Zeit vor der Wahl in Thüringen, ich wurde auch schlecht gelaunt von dieser, angesteckt von dieser Stimmung.
Ja, na okay. Wir wollen uns jetzt nicht runterziehen lassen. Ich hatte gestern jemand im Studio, der vom, auch Max Weber Kolleg, und dann fragte mich jemand, Max Weber war ja Soziologe, was war denn jetzt typisch für diesen Max Weber? Da habe ich ein bisschen geschlackert. Ich sage irgendwie protestantische Arbeitsmoral, wäre der Bezug und
Wertfreiheit.
Wie kannst du mir als Nicht-Soziologen erklären, was das Typische für Max Weber war?
Max Weber ist ein Soziologe, der empirisch gearbeitet hat. Das heißt, der interessiert sich für die Wirklichkeit und versuchte sie möglichst wertfrei, das heißt so ohne zu urteilen, zu verstehen und zu erklären. Also der wollte Sachen verstehen, erklären große historische Zusammenhänge, aber er war auch im Kern, wie viele, er war kein Soziologe in dem Sinn, weil er war ein Grundvater der Soziologie, sagt man heutzutage, aber er hat sich selber nur am Ende, das Fach gab es noch nicht so richtig. Ja? Der war Nationalökonom, Jurist, Historiker, und in seinem Ansatz war er sehr nah an der Geschichtswissenschaft. Also der hat empirisch, also ist er sich für die Wirklichkeit interessiert. Ja? Und damals haben die meisten Soziologen historisch gearbeitet, über die Vergangenheit. Und das ist, der hat eine Einstellung zu Material, zu Forschung, die er entwickelt hat, die für uns heute noch ganz wichtig ist. Ja? Und man kann sich dran reiben. Also manchmal ist man nicht mit ihm einverstanden. Man will die Sachen ändern. Es reicht nicht, so wertfrei zu beobachten und zu verstehen. Und dann, aber trotzdem, da bleibt so wie ein Maßstab, wo man sich reiben kann und dann, wo man diskutieren kann.
Ja, ich habe die Verbindung gelesen, diese protestantische Arbeitsmoral, was so gut für den Kapitalismus ist, ne? Dieses religiös verbrämte, ich muss fleißig sein, ich muss was bringen. Ja. Und dann haben wir hier in Ostdeutschland da spielt ja der Religion nicht die Rolle, aber dennoch ist da was übrig geblieben von so einem Arbeitsethos. Ich muss ja fleißig sein, du hast das ja bodenständig, das ist ja das, was dich so getrieben hat. Hat das auch was damit zu tun? Also kann man das so typisch Ostdeutschland, ihr habt ja eine gewisse Arbeitsethos, eine Arbeitsmoral nach Max Weber?
Ja, es ist klar, dass es, wenn die Religion kann weg sein, aber dieser Geist kann noch so spürbar sein. Hm. Das war auch die These von Max Weber, dass die möglichen Quellen des Kapitalismus in einem Arbeitsethos, modernen Kapitalismus, in einem Arbeitsethos begründet sind. Und trotz Säkularisierung, dann ist dieser Gedankengut noch da. Also das ist... Das könnte man auch so argumentieren, dass es heutzutage noch eine Rolle spielt.
Ja.
Aber es wird eher nicht so gemacht.
Ja, okay. Jetzt weiß ich, wer Max Weber war oder auch nicht. Wie geht es für dich weiter? Wirst du irgendwann einen Lebensmittelpunkt finden oder wirst du immer pendeln?
Also ich habe nach 30 Jahren das erste Mal einen richtigen Aufnahmetitel.
Was heißt das?
Dass ich da hier sein darf. In den letzten 2 Jahren bin ich immer 3 Tage in Albanien ausgereist, weil ich bin nur Touristin hier, wenn ich nicht an der Uni eingeladen bin. Und jetzt habe ich endlich mal, weil ich geheiratet habe, habe ich so einen Aufnahmetitel beantragt.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, und bekommen können.
Ach so, du hast...
Da könnte ich dann Geld verdienen, das durfte ich vorher nicht.
Das heißt, dann wirst du irgendwann mal so einen orangen Pass haben.
Also ich...
Weinrot, der ist nicht orange. Weinrot, ja, Entschuldigung.
Da müsste ich, in 5 Jahren kann ich den Pass beantragen.
In 5 Jahren erst? Hm. Wie komme ich auf orange? Irgendwie ein weinroter Pass. Dass das so eine Rolle spielt, oder? Na klar, für dich ist ja ganz praktisch, damit du willst einfach nur hier sein,
ja,
und arbeiten.
Ja, wichtig ist ein Aufnahmetitel mehr als den Pass. Und dann würde ich wählen, wenn ich den Pass hätte. Das wäre auch nicht schlecht, dass viele Leute haben auch den Pass beantragt, die in Deutschland leben, mit Aufnahmetiteln, weil sie auch wählen wollten.
Ach, zur Wahl gehen.
Ja, das ist relevant, wenn dann wenn es alles knapp ist, dann will man auch so. Dein Friseur wollte auch wählen können.
Das stimmt. Ja. Lass uns mal über Heimat reden. Der Heimat zu Hause ist ja ist ein Unterschied, oder? Kanada ist deine Heimat oder dein Zuhause oder wie?
Nee, ich rede nicht von Heimat.
Nee.
Heimat ist. Ach so, ist Erfurt für dich deine Heimat? Oder Gera?
Nee. Ich habe ein Zuhause. Heimat ist ein komischer Begriff, ja. Aber mit Zuhause kann ich was anfangen. Das ist der geschützte Ort. Da gibt es die Wurzeln, aber Heimat. Hm.
Ja.
Aber was ist Quebec für dich, Montreal?
Ja, ich hätte gerne eine schöne Antwort, aber ich bin nicht gern dort. Ich wäre viel lieber hier geblieben, wenn ich da gekonnt hätte, aber ich durfte nicht hier bleiben. Ja, das ist der Ort der Familie, und Familie kann auch so problematisch sein, das wissen wir alle.
Ne? Ja, das gehört zu uns, ob wir wollen oder nicht.
Ja, und das tut weh.
Mhm. Ja, und dann ist die Sehnsucht, woanders zu sein.
Ja, und ich wollte auch immer über Quebec schreiben, als Ostdeutschland Kanadas, und ich habe ein paar Mal versucht, aber es fiel mir schwer. Ich bin keine gute Soziologin in Quebec.
Ah,
weil ich eben nicht so wertfrei arbeiten kann.
Ach so, und dann vielleicht ist das zu nah dran. Und
ja, aber ich habe gedacht, also irgendwann schaffe ich das, so mit meinem Alter. Mhm. Aber es bleibt schwierig.
Es bleibt schwierig. Mhm. Habe ich noch was vergessen, was dich umtreibt? Über Camp David können wir noch mal reden, über Sachen, ich weiß nicht.
Du bist durch, ja?
Ich bin durch.
Ja, vielleicht eine Sache, aber ich weiß nicht, ob es passt. Was mir in Suhl aufgefallen ist, ein kleines Erkenntnis, so wie das ist, das mit einem macht, so in einer Stadt zu leben, die zwar lebendige Seite hat, aber die gestrumpft ist und dann, deren Bewohner ganz eher alt sind. Es ist, auch wenn man nicht, auch unter den Jugendlichen, das ist ein Ort oder eine Region, wo es schwer ist, sich zu projizieren in der Zukunft. Und das scheint mir ein ganz wesentliches Problem zu sein für die Laune, für die Stimmung, für was auf uns zukommt, da Optimismus zu schöpfen, wenn man denkt, man lebt in einem Ort ohne Zukunft.
Ah, wir wollen immer das irgendwie hoffen, dass es alles, dass was besser wird, dass sich was entwickelt. Und es ist aber eher, wenn man ständig mit der Angst lebt, es könnte sich zurückentwickeln oder schlechter werden.
Es ist ein Gefühl. Es gibt so Sachen, die man sieht, in meinem Wahrnehmen, die zugemacht werden, also weniger die Postfilialen, Banken, Cafés, Clubs, okay, da gibt es diese Ebene und Veranstaltungen. Aha. Es gibt auch in meiner Feldforschung, in meiner Arbeit, es ist ja das dritte Jahr, dass ich nochmal in die Stadt komme, da sterben die Leute. Es ist mir noch nicht passiert, dass ich dann in meiner Feldforschung die Menschen tot sind.
Oh.
Weißt du, weil sie älter sind und dann sind, weißt du was, die ist gestorben, der ist gestorben und so weiter. Das ist so eine neue Erfahrung. Und es ist traurig, aber es gehört auch zum Alltag. Und das ist eine Erfahrung, die prägt und man entwickelt ein Gefühl. Also ich spüre das auch selber inzwischen, dass man lebt in einer Stadt, wo viele Leute lebendig sind. Was also ich will da nicht sagen, nicht so negativ, dass es negativ scheint, aber das Gefühl bei vielen Menschen, dass es keine große Zukunft gibt, das prägt. Und das zieht nach unten. Und das ist schwer, das so durchzuhalten. Und es muss nicht alles objektiv begründet sein. Also da gibt es so Sachen, die wären nicht so, der Sozialstaat, die Straßen, die Leute sind noch da. Also das ist noch alles da. Aber sich projizieren in der Zukunft wird zunehmend schwierig. Und das beeinflusst, wie man denkt. Wahrscheinlich, wie man wählt auch. Ja. Und das beeinflusst auch, wie man über die Vergangenheit redet, über die DDR, die 90er Jahren. Und das ist so eine prägende Erfahrung, die mir nicht bewusst war und die ich aus Erfurt nicht kenne.
Aha. Erlebst du eher Trotzreaktionen?
Ja, du willst für die Partei, ist alles egal, die können nichts machen. So reden die Menschen, du hast recht. Und vor 2 Tagen sagte mir ein Mensch, ja, wir redeten über Einwanderung. Und ich sagte, das sind die Leute, die deine Rente zahlen werden. Und ich sagte, was? Also ich krieg keine, nee. Was meinst du, das wird keinen Sozialstaat mehr geben oder kein Netz? Ich sagte, nein, wird es nicht geben. Also es scheint mir es ist voraussehbar, dass es noch, also es ist vielleicht erodiert, aber dass es nichts mehr gibt in Deutschland, das ist undenkbar. Also,
ja, ja.
Und aber trotzdem, der war voll der Überzeugung, dass es keine Zukunft gibt für ihn und als Mensch. Und wie gesagt, muss nicht objektiv sein, aber das Gefühl ist wichtig und das prägt, wie die Leute reden, vielleicht wählen und auch so, wie sie über die Vergangenheit reden, die dadurch ein bisschen schöner war.
Ja, ja. Darauf kann man sich dann einigen, was das früher irgendwie besser war und so, ne? Aha, okay.
Aber früher war auch so, ihre Stadt auch größer, die waren alle jünger. Das war bestimmt toll, wenn sie davon erzählt, also da wird mir die ganze Zeit erzählt, wie toll, wie viel Spaß sie hatten und dann, das prägt auch unheimlich die Stimmung, aber es ist so eine Art Nostalgie und dann, ich versuche so mit deren Augen zu sehen, wie hätte es sein können, aber ich sehe, das ist schwer für mich, das Heraufbeschwörende so zu sehen, als wenn es nicht da ist.
Mir fällt doch noch was ein. Wir haben ein Interview in einem Seniorenclub gemacht, in so einem Treff. Und dann haben die alle über das tiefe Loch gesprochen, als ihr Arbeitsleben zu Ende war. Ja. Dass sie sich sehr stark über die Arbeit identifizieren, dass das ihr Leben war. Und der sagt, das war ganz hart. Und man muss sich dann was suchen und so. Und dass der Sinn und dass wir doch sehr viel in die Arbeit, den Job, also dann auch der Ort, das ist so eine, obwohl wir entfremdete Lohnarbeit machen, ist der Arbeitsplatz tatsächlich ja. so
der
doll
der
wichtig.
Kommunikation,
so wichtig.
Ja.
Und wenn das zunehmend unsicherer wird oder anonymer, dann fehlt was, oder?
Das meinte ich vorhin, wenn ich sagte, wir brauchen einen Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir reden können, interagieren können.
Ja, und dann ältere Menschen, ja. Da habe ich in letzter Zeit viel mit dem Alter beschäftigt, auch mit älteren Menschen gesprochen, hat mir auch Freude gemacht, weil die andererseits auch so viel Lebensenergie wieder versprüht haben und so ihre Geschichten erzählt haben, aber auch die Härten und so eine so extrem offen auch über Schmerz gesprochen haben. Das fand ich faszinierend, schön, dass die dann so sagen, ich muss nichts mehr beweisen, ich kann über die Härten reden, ich muss nicht den Checker spielen, sondern also es kann Alter auch was...
Du redest von den Alten, aber wir sind selber nicht mehr die Jüngsten. Ne? Das ist auch so interessant, dass wenn ich mit Sul, mit so Bekannten rede, die 70 sind, die reden überhaupt über die Alten.
Ach.
Die Alten sind so
die
85
anderen.
Plus, also es sind die anderen, aber die sind auch tatsächlich älter. Mit 70 ist man das auch schön,
fühlt
man sich. Und das ist auch so, das habe ich gelernt als Friseurin, man sieht sich selbst nicht so alt, wie man ist. Die anderen sehen dich, wie du wahrscheinlich, wie wir sind, aber man fühlt sich immer jünger. Und dann das Bild, deshalb ist man auch, wenn man sich Bilder von sich manchmal erschrocken weiß, weil man denkt, so sehe ich aus.
Ja, denke ich manchmal auch, wenn ich in den Spiegel gucke oder Fotos sehe, sag mal, du musst dich mal bitte gerade hinstellen. Und so, ja. Du bist ja schon ein alter Mann geworden. Und dann sag ich, ups. Naja. Aber das ist ja gut, wenn man sich jung fühlt. Über schlechte Laune im Buch schreiben, du kommst auf Ideen, meine Güte. Barbara, schön, schön, dass du da warst. Und ich viel Freude in Suhl. Und ich bin auf, jetzt bin ich wirklich gespannt auf das Buch, was erst in einem Jahr rauskommt. Vielleicht können wir vorher schon mal ein paar Geschichten hören und sehen uns nicht erst wieder in 6 Jahren.
Ja, das wäre schön.
Herzlichen Dank, Barbara Terjou. Danke, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.